wenn man als kompliziert bezeichnet wird, ist das meistens eher kein Kompliment. Es sei denn, US-Präsident Donald Trump bezeichnet einen so.
He's difficult, I would say. Can I say that? It's so positive.
Go ahead.
Kompliziert ist in dem Falle besser als einfach.
You wouldn't want me to say you're easy, right?
No.
He's a very great representative of Germany.
Das Treffen zwischen Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz gestern Abend im Weißen Haus. Das war, ich glaube, man kann es sagen, easygoing und nett.
Do you speak English because you speak such good English? Is it as good as your German, would you say? Do you feel more comfortable?
No, it's not my mother tongue, but I try to understand almost everything and to speak as good as I can.
Very good.
Das lag aber nicht nur an Merz gutem Englisch.
Also diese Bro-Haftigkeit, die beherrscht der Merz auch, das kenne ich von ihm seit langem.
Wir nehmen euch heute nochmal mit ins Oval Office. Unser Korrespondent Stefan Dietjen war mit dabei und liefert uns die Insights. Und wir fragen natürlich auch, wie geht's nach dem Treffen weiter?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu. Das machen wir bei Unboxing News. Heute ist Freitag, der 6. Juni 2025. Keir Starmer, der britische Premier, hatte eine Einladung vom König dabei. Südafrikas Präsident ein 14 Kilogramm schweres Buch über Golfplätze. Und Friedrich Merz? Einmal was Politisches, nämlich die Zusage, dass Deutschland, wie von Trump gewünscht, mehr Geld für Verteidigung ausgeben wird. Und dann aber natürlich auch was für Trump persönlich. Es gab einen Golfschläger und die handgeschriebene Geburtsurkunde von Trumps Großvater, der in Deutschland geboren wurde. Eingerahmt in Gold.
So with your German provenance, I think this is a very good basis for close cooperation between America and Germany.
Die gemeinsame Herkunft als Grundlage für eine enge Beziehung. In Washington wurden wirklich alle Register gezogen bei diesem Kurztrip.
Als politischer Journalist hat man da eine Menge Adrenalin im Körper und braucht nicht so viel Schlaf.
Stefan Dietjen war dabei.
Ich bin Stefan Dietjen, ich bin Parlamentskorrespondent des Deutschlandfunks, berichte über Politik, leite unser Hauptstadtstudio und hatte ja das Vergnügen, einen spannenden Tag mit dem Bundeskanzler in Washington.
Wir wollen die Insights. Wie war die Stimmung auf dem Hin- und wie war sie dann auch auf dem Rückflug? Gab's Shampoos?
Nee, sowas gibt's da nicht. Also Gin Tonic kann man kriegen. Nee, da ist keine Feierstimmung. Man darf sich das auch nicht falsch vorstellen. Also die Leute fragen mich ja auch immer, wie ist das da mit dem Kanzler? Dann fliegt ihr und trinkt man dann Shampoos und klopft sich auf die Schulter und sowas. Nee, das ist sehr strukturiert. Der ist also vorne in seinem VIP-Bereich, wo er auch so eine Schlafkammer hat und so eine kleine Lounge, wo man eine Besprechung machen kann und Tische, wo er mit seinen Beratern sitzt. Und wir sitzen hinten im hinteren Teil. Und dann kommt der zu uns nach hinten. Früher bei der Merkel war das so, dass wir uns vorne getroffen haben. Da waren aber immer viel weniger dabei. Jetzt war es eine große Gruppe. Merz kam schon auf dem Hinflug am Anfang nach hinten, hat mit uns gesprochen und auf dem Rückflug auch nochmal. Insofern hatten wir schon ein ganz gutes Stimmungsbild und haben einen Kanzler erlebt, mit dem man gut sprechen kann. Also es ist ganz anders als bei Scholz. Der Scholz, da hattest du immer so eine Wand vor dir und wusstest nicht, was will der einem wirklich sagen. Der Merz sucht das Gespräch, fragt auch, liebt den Dialog eigentlich. Das ist für uns Journalisten gut. Ich glaube, das hilft ihm auch politisch sehr. Und so war das auch im Flugzeug. Insofern haben wir da sowohl auf dem Hinflug als auch auf dem Rückflug jemanden erlebt, der am Anfang das Gefühl hatte, er geht da gut vorbereitet, guter Dinge rein. Fast, er hat da Spaß drauf. Er ist jetzt neugierig, will wissen, wie
war
das
nicht
ist.
War nicht so aufgeregt?
Ende, überhaupt nicht. Der war locker.
Okay.
Und ich glaube, er hatte auch einen Grund. Es gibt eigentlich wenig Motive dafür zu fürchten, das könnte jetzt so eine Zelensky-Situation geben oder wie neulich mit dem südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa, den der Trump da versucht hat vorzuführen. Warum sollte er das mit Merz tun? Da gibt es kein Motiv und auch bei Trump, so erratisch, so unberechenbar der ist, wenn man sich diese Szenen anschaut, dann hat er immer ein Motiv dafür. Bei Merz gab es so ein Motiv eigentlich nicht. Und trotzdem war es überraschend, wie gut dieses Gespräch dann aus Sicht von Merz und wahrscheinlich auch aus Trump lief.
Was würdest du sagen, war der Schlüssel, dass es dann doch so gut, so ohne jeglichen Eklat abgelaufen ist? Was hat Merz dazu beigetragen?
Ja, der hat was dazu beigetragen. Also zum einen ist es natürlich die nüchterne Interessenebene. Der Trump weiß, er braucht die Europäer. Er weiß, er hat mit den Deutschen den stärksten Bündnispartner in Europa, der jetzt wirklich tief in die Tasche greift, um Rüstungsausgaben zu finanzieren. Der weiß jetzt, die Deutschen tun das, was er immer erwartet hat. Und insofern ist auf der Sachebene ein Konsens da. Zweitens, Der Trump hat verstanden, das ist in diesem Gespräch auch sehr deutlich geworden, dass er nicht wie versprochen innerhalb von ein paar Tagen einen Frieden zwischen der Ukraine und Russland herstellen kann, indem er sich da neutral verhält. Auch da weiß er, ist er jetzt faktisch mit den Europäern im Boot. Und das Dritte, das ist die interessante Frage, in der Tat, ich glaube auch, dass Merz, die Person Merz da eine Rolle spielt, weil der eine Art hat zu kommunizieren, die einerseits, so wie ich das eben gesagt habe, freundlich, konziliant sein kann, der hält das aus, 45 Minuten, muss man sich ja vorstellen, eine Dreiviertelstunde neben dem Trump im Oval Office zu sitzen und der Trump zieht da seine unglaubliche Ego-Show ab, das ist ja zu 95% Trump-Selbstbeweihräucherung gewesen. Der Merz sitzt lächelnd daneben, zeigt nicht, dass er das Bedürfnis hat, da irgendwie reinzugrätschen, macht seine zwei Punkte an den richtigen Stellen, können wir auch noch drüber reden. Also das kann der. Dann kann der im Gespräch eben sehr gewinnend sein, Nachfragen stellen, erklären. Man hört dem gern zu. Ich glaube, das ist dann in dem Teil bei dem Mittagessen hinter verschlossenen Türen auch so gewesen.
Und er hat vor allem auch Englisch gesprochen, ne? Das macht ja auch was.
Er spricht sehr gut, hat den Trump auch total beeindruckt. Als der Merz dann mal kurz was auf Deutsch gesagt hat, hat der Trump ihn gefragt, ist ihr Deutsch genauso gut wie ihr Englisch?
Do you speak English because you speak such good English? Is it as good as your German, would you say? Do you feel
more comfortable? No, it's not my mother tongue.
Und das Dritte ist, dass der Merz das aber auch beherrscht, so eine gewisse Buddy Language, ja, also so unter Männern mal reden, rumkumpeln so ein bisschen. Mhm. Da war eine Szene, wo der Trump dem Merz so sich rübergelehnt hat zu ihm und so, ihm so einen Klaps aufs Knie gegeben hat. Und das findet er gut, das macht er gerne mit und lacht dann und findet das prima. Also diese Bro-Haftigkeit, die beherrscht der Merz auch, das kenne ich von ihm seit langem. Dieses ganze Spektrum von eben absolut höflich, konziliant, interessiert bis zu so ein bisschen Bro-haft. Mhm. Und das funktioniert natürlich bei dem Trump gut, vollkommen anders, als das bei Scholz war. Will man sich gar nicht vorstellen, wie sowas gewesen wäre. Und natürlich vollkommen anders auch, als das bei Merkel gewesen ist, die dann mit den Augen gerollt hat und so. Also wirklich, dass nicht mehr überwindbar war, dass die zwei nicht nur in der Sache, sondern auch im Stil unüberbrückbare Differenzen hatten.
Wie war die Stimmung im Oval Office insgesamt? Du warst ja mit drin, das muss ja auch ein crazy Setting sein.
Ja, das ist für einen Journalisten, also das kannst du dir vorstellen, ist das natürlich immer ein besonderer Moment da in dieses weiße Haus rein. Und es ist ja sehr klein alles, sehr dicht beieinander. Das Erste, was mir auffiel als jemandem, der da schon öfters drin gewesen ist, ich kam da rein, hatte das in Erinnerung, wie das früher war bei Obama, bei Biden, ein eigentlich sehr schöner Raum, so ein bisschen klassizistisch, viel weiße Wände, Stuck und so. Und dann das Erste, was mir auffiel, ist, boah, alles vergoldet. Alles voller Blattgold. Der Trump hat da wirklich auf jedes Stück, auf jeden Kaminsims, auf überall hat der Blattgold drauf geknallt. Und ich finde, es sieht vollkommen bescheuert aus. Der Raum ist
verhunzt. Aber dann passte der Goldrahmen doch total gut.
Ja, natürlich, das wussten die genau, das liebt er.
Ja.
Und der Trump, das ist ihm aber auch total wichtig. Der sagt dann gleich als Erstes, also ich habe hier das Weiße Haus jetzt endlich in Schuss gebracht.
We like fixing things up and having them tippy-top like they have in Germany.
Da ist er total stolz drauf, dass er das jetzt so schick gemacht hat.
Alles tippy-toppy.
Das ganze Landship und so weiter. Das war das Erste, was mir auffiel. Das Zweite ist dann, dass das was, also ich muss sagen, einerseits eben als Journalist Faszinierendes, aber auch was fast Würdeloses hast, wie du da wie so eine Viehherde da mit, ich weiß nicht, 40 Leuten da reingeführt wirst, die Kameras drängen sich. Und dann ist das ja nicht so, wie wir das früher im Weißen Haus kannten, bei Obama, bei Biden, wo man sich dann im East Room in einem extra Saal getroffen hat und es dann eine richtige Pressekonferenz gab. Mhm. Erste Frage, zweite Frage, jetzt der, dann der, sondern die Amerikaner brüllen da ihre Fragen rein. Der Trump sucht dann raus, das haben wir ja auch erlebt, dass er dann bei so Gelegenheiten mal amerikanische Journalisten beschimpft und sagt, wir terrible journalist und so weiter. Und ich habe mir gleich am Anfang gedacht, da beteilige ich mich nicht dran. Also so mache ich keinen politischen Dialog. Ich werde da keine Frage reinbrüllen. No way. Ich schaue mir das an und habe das dann auch so gehalten. Aber es lief dann verhältnismäßig ruhig ab. Es kamen keine quer geschossenen Fragen. Es waren so ein paar, wie bei Trump jetzt immer, so ein paar rechte Blogger da. Interessanterweise auch übrigens ein Deutscher. Und insofern war das insgesamt eine wirklich überraschend freundliche, fast freundschaftliche Veranstaltung. Und das ist das, was Merz wollte, was wir eben von Anfang an wussten. Das ist sein Ziel. Er will da rausgehen und einen guten Gesprächsdraht zu Trump haben und damit der primäre Ansprechpartner für Trump in Europa sein. Und damit ist Friedrich Merz seit gestern die Führungsfigur in Europa.
Was würdest du sagen, war Merz' souveränster Moment?
Als er im richtigen Moment ewig nicht zu Wort kam.
Ja.
Trump dann manchmal sagte, stellt doch mal dem Kanzler eine Frage. Alle haben immer nur innenpolitische Fragen an Trump gestellt. Und dann irgendwann, auch als der Merz gemerkt hatte, das ist jetzt hier eine freundliche Grundstimmung, hat er seinen Punkt gemacht, den er machen wollte und hat das Thema Ukraine angesprochen und hat zuerst gesagt, es jährt sich morgen, also jetzt Tag heute, am 6., jährt sich der D-Day, die Invasion der Alliierten am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und Trump sagt, das muss ja ein schlimmer Tag für Deutschland gewesen sein. Und Merz antwortet richtig und sagt, nein, das war der Tag, an dem auch die Amerikaner uns vom Nationalsozialismus befreit haben.
And may I remind you that we are having June 6 tomorrow. This is D-Day anniversary, when the Americans once ended a war in Europe. And I think this is in your hand in specific, in ours.
That was not a pleasant day for you?
No, that was not a pleasant
day.
Well,
not a great
in
day.
The long run, Mr. President, this was the liberation of my country from Nazi dictatorship.
That's true. So, that's true.
Und hat daraus das Argument abgeleitet. Und jetzt hat Amerika unter ihrer Führung Donald Trump wieder die Chance, in einem historischen Moment für Frieden in Europa zu sorgen. Und dazu müssen wir jetzt gemeinsam Druck auf Russland machen.
This is the reason why I'm saying that America is again in a very strong position to do something on this war and ending this war.
Und Trump, der noch am Tag vorher mit Putin telefoniert hat, wo sich alle gefragt haben, auf welcher Seite steht der jetzt, sagt ganz klar, ich habe in meinem Kopf, auch was Russland angeht, eine Frist, die wird irgendwann ablaufen und dann werde ich sehr, sehr hart sein. Und das bezog sich eindeutig auf die Frage von Sanktionen. Er hat im März mit der These, Russland ist der Aggressor, man muss Druck auf Russland ausüben, in keiner Weise widersprochen, sondern hat sehr deutlich gemacht, dass er kurz davor ist, sich den Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Man weiß bei Trump nie, was morgen ist. Man weiß nie, was morgen ist. Aber der Moment, der war total wichtig und den hat Merz vollkommen richtig eingefädelt.
Gleichzeitig hat er die Ukraine und Russland ja mit zwei raufenden Kindern verglichen, ne? Die man sich mal eine Weile prügeln lassen muss, bevor man eingreift. Das war ja dann schon auch wieder ein bisschen relativierend.
But sometimes you see two young children fighting like crazy. They hate each other and they're fighting in a park. And you try and pull them apart, they don't want to be pulled. Sometimes you're better off letting them fight for a while and then pulling them apart.
Ja, aber das war sozusagen ein unangemessener Vergleich, das kann man sagen, da kann man sozusagen reingrätschen. Aber die Botschaft dahinter war eine, die auch wieder eine Erkenntnis bei Trump ausgedrückt hat. Denn der hat gesagt, wenn man Kinder hat, die so raufen, dann muss man einfach mal zuschauen und muss die streiten lassen. Und damit macht er ja klar, er ist nicht mehr der Präsident, der für sich in Anspruch nimmt, ich beende das in wenigen Tagen. Sondern in dem Moment war klar, der hat verstanden aus seinem Plan, ich, Trump, sorge da jetzt für einen Frieden und dann hole ich mir den Friedensnobelpreis ab, wird nichts, das dauert jetzt noch. Und das ist genau ja auch die Erkenntnis der Europäer, das erfordert jetzt noch langem Atem, dieser Krieg wird noch eine ganze Zeit lang weitergehen. Und wenn wir nicht wollen, dass Russland ihn einfach militärisch rein gewinnt, dann müssen wir die Ukraine unterstützen.
Ja. Gleichzeitig gab es aber auch Kritik von BeobachterInnen, die haben gesagt, Merz hätte Trump mehr Kontra geben sollen. Nicht nur 90% der Zeit entspannt, relaxed mit einem leichten Lächeln oder neutralen Gesichtsausdruck daneben sitzen, sondern auch deutlicher werden sollen. Wie war dein Eindruck?
Ja, das finde ich einen wohlfeilen Rat. Ich habe das auch gehört, das sagen manche Oppositionspolitiker. Klar, da kann man ja nicht sagen, der hat das super gemacht. Ich beobachte den Merz seit langem und ich habe ihn oft sehr, sehr kritisch gesehen. Ich hatte große Fragezeichen, ob er dieser Aufgabe gewachsen ist und so. Aber an dem Punkt muss ich sagen, das hat er gut gemacht. Also das ist sozusagen, kann man ja sich anschauen. Wie hat er das vorbereitet? Hat er einen Plan gehabt? Er ist mit dem Plan reingegangen. Er hat es in den Telefonaten vorbereitet. Er wusste, was er tun will und der Plan ist aufgegangen. Und dazu gehörte, die entscheidenden Punkte machen, nicht immer, wenn einem einfällt, jetzt redet der Trump dummes Zeug, reingehen und Widerspruch geben und dem deutschen Publikum zeigen, ich traue mich dem amerikanischen Präsidenten zu widersprechen, sondern zu definieren, was ist wirklich wichtig. Und das ist der Ukraine-Punkt gewesen. Und den hat der Merz gemacht. Ich glaube, alles andere hätte nichts gebracht. Und wäre das gewesen, was Trump fürs amerikanische Publikum gemacht hat, nämlich innenpolitisches Publikum bedienen. Und insofern hat sich, würde ich sagen, Friedrich Merz staatsmännisch verhalten und hat mit einer über die Innenpolitik hinausreichenden Verantwortung für sich definiert, was ist wichtig und sich daran gehalten und das auch für sich erreicht. Und auch für die westlichen Partner und für die Ukraine.
Was sagt es gleichzeitig über diese Zeit aus, wenn ein, ich sag mal, unfallfreier Besuch im Weißen Haus, ohne großes Kontra, ohne Eklat, von vielen schon als so großer Erfolg angesehen wird?
So ist diese Zeit, das darf man ja nicht vergessen. Und als ich da stand und diesem Trump zuhörte mit dieser fürchterlichen Selbstbeweihräucherung, dachte ich, was für eine Type, ja, wie muss man drauf sein, um sowas zu machen, um sich so als Gott im Oval Office da zu verkaufen. Und man darf ja nicht vergessen, das ist ein Präsident, der mit seinem Team dabei ist, die amerikanische Demokratie schwer zu beschädigen, wo man sich nicht drauf verlassen kann. Hält der sich noch an die Spielregeln der Demokratie? Wozu verleitet den dieser Größenwahn, den wir da in Full Display auf offener Bühne erlebt haben? Das gehört mit dazu und das macht das Ganze natürlich, ich habe ja am Anfang gesagt, dass das dann natürlich aufregend ist für einen Journalisten und so, macht das am Ende schon zu einem bedrückenden und beunruhigenden Erlebnis, zu wissen, in welcher weltpolitischen Konstellation wir uns auch mit diesem Mann im Oval Office befinden.
Wenn du nochmal final sagen müsstest, welche Bedeutung, es war ja nur ein Antrittsbesuch, ne? Es ist ja inhaltlich ist jetzt nichts beschlossen worden oder wie auch immer, es war in Anführungszeichen nur ein Antrittsbesuch. Welche Bedeutung hatte der aber trotzdem?
Ja, der hatte die Bedeutung in einer Situation, wo wir nicht sicher sind, wo wir von ein paar Tagen, von ein paar Wochen noch spekuliert haben, kommt der amerikanische Präsident zum NATO-Gipfel. Ziehen sich die Amerikaner aus ihren Bündnisverpflichtungen, die für uns existenziell sind, schrittweise zurück? Lösen sie sich aus ihren Sicherheitsgarantien für Europa? Sind die Amerikaner bereit, sich an Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu beteiligen? Sind sie bereit, die Ukraine weiter zu unterstützen? Da wäre es unrealistisch gewesen zu erwarten, dass wir da heute ein Commitment, dass wir da endgültige Antworten kriegen, sondern das ist ein Prozess. Die Amerikaner waren unter Trump auf dem Weg, Richtung Russland wegzudriften und Europa mehr oder weniger aufzugeben. Und gegen diese Bewegung, gegen diese Dynamik, da hat, glaube ich, dieser Besuch etwas bewirkt. Wie gesagt, bei Trump wissen wir es nie. Aber wenn das mal so sein sollte, dass Trump am Ende des Tages, dass klar ist, die Amerikaner sind in Europa geblieben, sie haben die Ukraine weiter unterstützt, sie haben eines Tages sich daran beteiligt, auch durch Sicherheitsgarantien in der Ukraine, auf ukrainischem Territorium, Frieden in Europa zu bewahren, Abschreckung gegen dieses aggressive Russland mit aufrechtzuerhalten, dann wird dieser Besuch und die Gespräche, die sich daraus dann in Zukunft ergeben, wird ein Teil der Erzählung sein.
Aber man muss es nochmal betonen, bei Trump wissen wir es nie. Das ist jetzt gerade eine Momentaufnahme. Man kann nämlich gerade auch wieder live dabei sein, wie schnell eine Bromance mit Trump enden kann. Siehe Elon Musk. Er ist gerade mal ein paar Tage aus dem Weißen Haus raus und der Beef ist richtig on fire. Als widerliche Abscheulichkeit hat Musk Trumps geplantes Haushaltsgesetz diese Woche bezeichnet. Kill the Bill. Tagelang gab es auf X wütende Kommentare von Musk, die inzwischen auch unter die Gürtellinie gehen. Und Trump?
I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot.
Ist enttäuscht.
Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore.
Inzwischen fragt Musk auf X sogar, ob er eine neue Partei in den USA gründen soll. Das könnte also alles noch spannend werden. Wir bleiben dran. Friedrich Merz ist aber erstmal mit einem guten Gefühl aus Washington zurück. Und auch da bleiben wir natürlich dran.
So, again, thank you. Many thanks for that. I really enjoyed it. Thank you.
Danke euch fürs Zuhören. Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge, Katja Vossenberg, Andy Fulford und ich, Rahel Klein. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.